Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Auferstanden in neuer Leiblichkeit. Wahn, Lüge oder Wirklichkeit?
Glauben Sie an die Auferstehung von Jesus? Also nicht so als Vision, als Traum, meinetwegen auch als Wahn, sondern ganz konkret. Und zwar so, dass kein Leichnam mehr da ist und Jesus überall, wo er nur will, optisch, akustisch und sogar materiell erfahrbar erscheinen kann? Ja, wenn das Ihnen schwerfällt, daran zu glauben, dann sind Sie in bester Gesellschaft. Das ging damals praktisch allen so, die mit Jesus verbunden waren. Das Unmögliche kann einfach nicht wahr sein. Hören wir dazu einen der Berichte über die Auferstehung. Wir hören dazu Markus 16, ab Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandene. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Mit diesem allerletzten Abschnitt des Markus-Evangeliums hat es eine Besonderheit. Nämlich, man kann feststellen, dass das irgendwie nicht so ganz kontinuierlich zu dem davor beschriebenen passt. Das ist irgendwie später hinzugefügt. Der eigentliche Abschluss ist nach Vers 8. Und da wird Folgendes berichtet. Da gehen 3 Frauen früh, so mit Ölen, um den Leichnam zu salben. Sie sehen, dass der Stein zur Seite gerollt ist. Sie sehen einen Jüngling und sie bekommen den Auftrag, das, was sie jetzt hier erfahren, weiterzusagen. Sie entsetzen sich aber und sie sagen niemandem etwas. Ja, und dann kommt dieser Bericht noch einmal, der ja ein bisschen verschieden ist, weil ja deutlich ist, dass Maria Magdalena dann sofort das weiterträgt, was sie erfährt. Jetzt gibt es eine ganze Reihe verschiedener Berichte über die Auferstehung. Und die scheinen irgendwie immer so ein bisschen verschieden zu sein. Manche verwenden das als Beweis dafür, dass das eigentlich irgendwie so unwahr sein muss und dass man sich das zu Recht fantasiert hat. Aber wer einmal weiß, wie das so ist bei Zeugenvernehmungen, auch wenn die Polizei Zeugen vernimmt, dann macht sie das grundsätzlich so, dass sie die Betreffenden trennt, möglichst sie nicht miteinander reden lässt und dass sie jeden einzeln vernimmt. Und dann entsteht etwas Interessantes. Jeder erzählt das, was er gesehen hat, aus seiner eigenen Perspektive. Und jeder lässt etwas anderes weg, weil es ihm unwesentlich erscheint. Oder fasst bestimmte Dinge zusammen, die er dann nur in einem Satz sagt, die der andere ausführlich dann darstellt. Und alles scheint irgendwie so ein bisschen verschieden zu sein. In Wirklichkeit sind das verschiedene Perspektiven. Wenn es sein sollte, dass alle genau das Gleiche sagen, vielleicht sogar wortgleich, dann kann man davon ausgehen, dass sie das miteinander abgesprochen haben. Also die Verschiedenheit der Darstellung ist eher ein Zeichen der Glaubwürdigkeit und nicht der Unglaubwürdigkeit. Wenn man sich das aus den Fingern gesaugt hätte, hätte man dafür gesorgt, dass man das passend und richtig und gleichartig mitteilt. Dieser Markus-Anhang hat aber einen ganz anderen Schwerpunkt. Hier geht es darum, den Unglauben einmal in den Mittelpunkt zu rücken, den Unglauben gegenüber denen, die das wirklich gesehen haben und die das weitererzählen. Und wenn man da mal genauer hinschaut, merkt man, dass es eigentlich so ist wie ein hochverdichteter Bericht zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Ja, die Himmelfahrt, die wird ja da in der Apostelgeschichte separat geschildert. Eigentlich sind das 40 Tage. Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt sind 40 Tage. Auch heute noch übrigens. Wirklich, man kann nachzählen. Und Himmelfahrt ist immer am Donnerstag. Ist ja klar, wenn Ostern ein Sonntag ist, 40 Tage später ist es ein Donnerstag. Und 10 Tage später, also 50 Tage danach, ist Pfingsten. Heute immer noch so. Ja, der erste Tag der Woche, davon wird jetzt hier gesprochen. Und das ist der erste Tag nach dem Sabbat, also der Sonntag. Für Christen war das von Anfang an eigentlich immer ein Feiertag. Schon in der absolut ersten, frühesten Christenheit haben sie sich immer regelmäßig am Sonntag getroffen, nämlich zu welchem Zweck? Ja, um die Auferstehung zu feiern. Das ist der Inhalt eigentlich des christlichen Gottesdienstes. Wir feiern seine Auferstehung. Aber noch ist es nicht so weit. Jetzt wird nochmal erzählt, dass die Jünger versammelt sind und dass sie todtraurig sind, dass sie also Leid tragen und weinen und dass das in einem Raum in Jerusalem geschieht und vermutlich der gleiche Raum, in dem sie auch das Abendmahl gefeiert haben. Und das muss denen, die mit den Jüngern bekannt waren, auch bekannt gewesen sein. Also Maria Magdalena, die da früh zum Grab ging, die also erst einmal die eine so heiße Liebe eigentlich zu Jesus hatte, dass sie todtraurig war. Das war für sie das Schlimmste, was ihr überhaupt passieren konnte. Sie hat ja am Freitag noch dabei gesessen, von der Ferne zugeschaut, wie Jesus da von Nikodemus und Josef von Arimathea ins Grab gelegt wurde und der Stein dann davor gerollt wurde. Und da wird jetzt hier auch erinnert daran, dass sie ja erfahren hat, wie 7 Dämonen von Jesus ausgetrieben wurden. Das kann man auch umschreiben mit einer totalen inneren Versklavung, eine totale innere Gefangenschaft, wo sie nicht mehr Herrin ihrer selbst war und die Freiheit, die sie danach atmen durfte, die in eine allertiefste Dankbarkeit sich umgesetzt hat. Das war die Grundlage ihrer Liebe. Im Johannesevangelium wird das ziemlich ausführlich beschrieben. Sie kommt ans Grab, sie schaut hinein, sie sieht die Tücher, sorgfältig gefaltet, aber sie sieht keinen Leichnam. Dann läuft sie zu den Jüngern, zu Petrus und Johannes, die laufen auch sofort zum Grab. Johannes ist jünger, der ist also aufgrund dessen auch schneller. Die begreifen das auch nicht und kehren wieder zurück. Und Maria Magdalena bleibt dort, weint, schaut nochmal hinein und dann sitzt sie zwei Engel. Warum weinst du? Sie haben meinen Herrn weggenommen, sagt sie. Dann dreht sie sich um und dann sieht sie jemanden, den sie für den Gärtner hält. Aus dem können wir entnehmen, dass also vor dem Grab wirklich ein schöner, gepflegter Garten war, dass also Josef von Arimathea dann dafür gesorgt hat, dass es dort auch schön war. Gleichzeitig hat sie ihn nicht sofort erkannt. Und das zeigt ja, dass seine neue Leiblichkeit ja Variationen des Aussehens zulässt. Er ist also nicht total fixiert auf das, wie er vorher aussah, sondern er ist jetzt lebendig und er sieht aus, wie er will. Ja, und das passiert jetzt noch einmal mit den zwei Jüngern, die ja unterwegs sind. Die Geschichte kennen wir auch aus anderen Evangelien, die Jünger von Emmaus. Da zeigt er sich, so steht es jetzt hier in Markus, in anderer Gestalt. Also ebenfalls so, dass die beiden ihn nicht sofort erkennen. Und die halten ihn für irgendeine Art von Ausländer. Der hat nichts mitbekommen, was da passiert ist. Und das heißt doch, dass Jesus jetzt eine Präsenz, eine konkrete Leiblichkeit hat, dass er sichtbar werden kann, wo er will und wie er will. Und gegenüber jedem sichtbar und bei Bedarf unsichtbar. Bei den Emmaus-Jüngern, nachdem sie ihn erkannt haben, also das Brot brachte, war er plötzlich unsichtbar. Aber diese Sichtbarkeit ist jetzt keine Vision, dass jemand das sozusagen hineinträumt in die Wirklichkeit. Nein, das ist optisch. Jesus wandert mit ihnen, bespricht mit ihnen das, was so in der Bibel steht. Er ist also auch hörbar. Er bricht das Brot. Er ist also materiell, real da. Er ist also auch berührbar. Er isst sogar mit ihnen. Also diese Art von Leiblichkeit ist keine Form von Einbildung und auch kein Traum. Und als Maria Magdalena jetzt von ihm erzählt, was ist die Konsequenz? Das glaubt ihr niemand. Und als diese Emmaus-Jünger davon erzählen, was ist die Konsequenz? Das glaubt ihnen niemand. Er muss erst in diesem Raum, in dem sie sich abgeschottet und abgeriegelt haben, in der die Tür verschlossen ist, er muss erst bei ihnen erscheinen, geradezu zum Essen. Er muss sozusagen diesen inneren Widerstand gegenüber dem doch eigentlich völlig Unmöglichen, muss er erst durch ganz konkrete Erfahrung überwinden. Er muss sogar ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens kritisieren, bis sie sich in irgendeiner Weise bereit sind, sich dieser neuen Wirklichkeit zu öffnen. Der Glaube an die Wahrheit der Auferstehung ist nicht einfach leicht. Das ist keine, ach, glaube ich mal. Das war damals auch nicht leicht. Und deswegen standen auch die Jünger in Wirklichkeit nicht unter einem inneren Druck, jetzt irgendeine wahnhafte Fantasie, irgend so einen Massenwahn zu produzieren, wie es manchmal behauptet wird. Nein, es gab diesen Druck nicht. Sie glaubten schlichtweg nicht. Aber Jesus ist noch mehrfach sehr vielen anderen erschienen. Zum Beispiel Sonntag drauf, weil der Thomas nicht dabei war. Da hat er dem Thomas dann sogar seine Wunde gezeigt. Verheilt zwar, aber seine Wunde als Merkmal. Oder Es wird von dem Frühstück am See berichtet, wo er den Jüngern sozusagen da so ein paar Fische brät, bis Johannes ihn erkennt, es ist der Herr, und dann der Petrus gar nicht warten kann, bis die Boote am Ufer sind, der schmeißt sich rein und krault ihm entgegen. Ja, und Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 6, sagt er, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Das heißt, es gab zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, noch eine Unmenge von Zeugen, die ihn gesehen haben. Die konnte man schlichtweg konkret befragen. Und die haben das alle bestätigt. Und deswegen ist auch dieser Versuch, da so zu tun, als ob die Jünger den Leichnam gestohlen hätten, und der Versuch, das als einen totalen Betrug darzustellen, der ging ins Leere. Es gab viel zu viele Zeugen. Ja, Jesus spricht dann dort den Missionsauftrag aus, den er auch, wo andere Evangelisten das dann auf dem Berg dann nachträglich sagen, aber jetzt ist doch egal, wann er das sagt. Der Missionsauftrag ist ganz klar. Geht in alle Welt und verkündet das Evangelium, also die frohe Botschaft. Erzählt also weiter, was hier wirklich geschehen ist. Öffnet die Türen der Herzen der Menschen, die das hören sollen und verstehen sollen. Sagt ihnen, was für ein Angebot darin enthalten ist. Macht ihnen erfahrbar, zumindest verständlich, worum es hier eigentlich geht. Sie sollen es aller Kreatur verkündigen, sagt Jesus. Naja, Kreatur. Eigentlich ist das Kezisis, das ist also eigentlich Schöpfung oder Geschöpf, also allen geschaffenen und verständigen Wesen. Heute wissen wir, dass die Welt ein bisschen größer ist, das Universum ein bisschen größer ist, und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auch in diesem Universum auf ganz anderen Planeten noch bewusste, verständige Wesen gibt, ist ziemlich groß. Also man kann sagen, das ist ein ziemlich großer Auftrag. Verkündet diese Botschaft an alle Kreatur. In unserem Leben können wir da nicht sonderlich viel machen, aber vielleicht ist das ein großer Auftrag an die Kinder Gottes. Dann kommen aber ein paar schwierige Worte, die nicht so einfach zu verstehen sind. Einmal spricht er von den Konsequenzen für die Empfänger der Botschaft. Also die einen können selig werden, und zwar, wenn sie glauben und wenn sie getauft sind. Und die anderen, die nicht glauben, werden verdammt. Naja, das kennt man doch in der Christenheit, nicht? Verdammen, das ist schon eine ziemlich beliebte Formel, immer wieder gegenüber den sogenannten Ungläubigen. Schauen wir uns das mal genauer an. Dieses Verdammen heißt Katakrino. Kata, das ist nach oder gegen, und Krino ist richten, urteilen, beschließen. Also heißt das eigentlich Verurteilung. Und das ist das gleiche Wort, wie es auch Paulus im Römerbrief schreibt. Worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selbst. Ja, wir neigen immer dazu, alle Dinge so äußerlich wie möglich zu nehmen. Da ist also auf der einen Seite der Glaube. So ein Glaube heißt, ich denke mir das und ich halte daran fest und ich glaube mal. Man kann ja alles Mögliche glauben. Glauben heißt nicht wissen, sondern einfach nur glauben. So denken wir immer erstmal Glaube. Und dann kommt noch die Taufe dazu, und die ist ja ein Ritual. Und bei Ritual denken wir schon irgendwie magisch, dass da irgendeine Wirksamkeit im Ritual ist. Und wenn ich also auf diese Art und Weise glaube und getauft bin, dann habe ich das Ticket zum Himmel habe ich dann in der Tasche. Man sollte es etwas besser beschreiben. Wer glaubt, der hat eigentlich die Liebe zum Zentrum seines Lebens gemacht. Glauben heißt, denjenigen, der die Verkörperung der Liebe ist, ins eigene Herz aufnehmen, ihn eigentlich einlassen, sich davon durchströmen lassen. Vertrauen, bedingungsloses Vertrauen. Und jetzt, was ist dann jetzt getauft? Ja, die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Ein Bekenntnis, das ich auch allen anderen mitverkünde, ich will zu ihm gehören. Ich will getauft werden und das heißt, ich will die Liebe in meinem Leben zur innersten Substanz meines Seins machen. Und wir werden ja getauft. Das heißt also, wir verkünden damit, dass wir uns von ihm neu reinigen lassen wollen. Und das ist sowas wie eine Art von Ernsthaftigkeit, die auf diese Art und Weise in unserem Leben Einzug nimmt. Ja, das Ergebnis ist Seligkeit. Was ist denn selig? Ja, das ist schlichtweg die tiefe innere Verbundenheit mit ihm. Wie Paulus so schön sagt, was kümmern mich Himmel und Hölle, wenn ich mit ihm verbunden bin? Dann habe ich alles, was ich brauche. Aber kehren wir nochmal zum Verdammen zurück. Das rein äußerlich betrachtet, wer nicht glaubt, wird verdammt. Wenn man dieses Wort in seiner heutigen Sprachlichkeit uns anhören, ist das eigentlich so etwas wie eine vernichtende Verurteilung, eine endgültige, total vernichtende Verurteilung. Das ist dasjenige, was mit Verdammen gemeint ist. Und in Wirklichkeit heißt das, der Betreffende, der nicht die Liebe zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der verbleibt in seiner Getrenntheit. Und wer in seiner Getrenntheit verbleibt, verbleibt eigentlich in seiner selbstgeschaffenen Hölle. Das ist eine Selbstverurteilung. Der Betreffende existiert dann im Kerker seiner selbstgeschaffenen Ablehnung. Und für sich und mit sich ist das wie ausweglos. Da kann man durchaus sich noch einige Freuden verschaffen, aber das sind Scheinfreuden. Das ist das, was wir uns in dieser Welt so verschaffen können, so an Genuss, an Erfahrung von Macht, an Anerkennung, also alles das, was uns irgendwie erregt und das Leben irgendwie lebenswert zu machen scheint, aber eigentlich sind wir wie tot. Und diese Getrenntheit, die wir selbst erzeugen und die einfache, schlichte Konsequenz dessen ist, dass wir dieses Angebot nicht annehmen, das ist eine Art von Verdammung. Aber wie lange sie dauert? Und worin sie bedingt ist, das können wir nicht beurteilen. Und dann beschreibt Jesus einige Zeichen, die die Glaubenden begleiten. Diese Zeichen sind faszinierend. Sie sind, wenn man sie wieder äußerlich betrachtet, ist das wie eine Art von Zaubertrick, dass man da so Sachen machen kann, die andere nicht können. Aber schauen wir sie uns mal an. Erstes Zeichen, Dämonen können ausgetrieben werden. Was sind denn die Dämonen, von denen die Menschen normalerweise besessen sind? Das ist eigentlich genau das, was man so normalerweise Hass und Lüge nennt. Das heißt also genau, wenn Menschen in ihrer Gekränktheit beginnen zu hassen und wenn sie anderen schaden wollen, dann ist das wie ein Dämon, der sie in Besitz nimmt. Und darauf können Menschen, die von seiner Liebe erfüllt sind, Einfluss nehmen. Sie können dem Hass und der Lüge gegenüber wirksam werden. Und die Art und Weise des Wirksamwerdens, das wird dann jetzt in den anderen besprochen. Punkt 2, mit neuen Zungen reden. Da kann man sagen, oh, die haben dann die können neue Sprachen sprechen oder sie können dieses Zungenreden, diese seltsame Kunstlallsprache, mit der man dann beweist, dass man den Heiligen Geist in sich hat, können die dann reden. Kann man glauben, wenn man will. In Wirklichkeit ist mit neuen Zungen reden nichts anderes als der Ausdruck dafür, dass Menschen, die von seinem Geist erfüllt sind, eine mutige, eine wahrhaftige Sprache sprechen können. Dass sie überhaupt keine Scheu haben, die Dinge beim Namen zu nennen. dass sie, egal wo sie sind, genau sagen können, was Sache ist. Und dass sie sich überhaupt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das sind neue Zungen. Das ist wirklich eine neue, ganz klare Sprache. Und das wird nochmal im nächsten Teil nochmal verstärkt. Sie können Schlangen hochheben. Schlange als Symbol von Lüge und Hinterhältigkeit. Also das heißt, sie können ohne Scheu anpacken, was dort eigentlich wirksam ist. Diese dämonischen Mächte, diejenigen, die im Grunde genommen permanent mit ihrem latenten Hass drohen, erzeugen ja bei Menschen auch immer so eine Scheu. Ich glaube nicht, das fasse ich lieber nicht an. Also der beißt dann und dann wird das also unerträglich. Nein, es ist so, dass gerade dieser Mut, auch Schlangen anzupacken und die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, was Sache ist und völlig ohne Angst gebissen zu werden, das ist doch eine absolut klare Sprache. Das geht jetzt noch weiter. In der vierten Stufe sagt er, tödliches Getränk wird Ihnen nicht schaden. Das heißt, es wird von einer Immunität da geredet, von einer Immunität gegen jedes Gift von Lüge und Hass. Das Besondere ist ja, wenn man entweder gebissen wird oder wenn man das einatmet oder wenn man das in irgendeiner Weise geradezu wie trinken muss und in sich aufnehmen muss, dass sowas wie eine Resonanz entsteht. Wir selber neigen dazu, angesichts des Hasses selbst zu hassen. Aber Jesus sagt, wir sind immun. Wir sind immun gegenüber dieser Resonanz. Wir sterben daran nicht, denn der Hass selber ist seelisch betrachtet tödlich für denjenigen, der sich ihm ergibt. Und dann kommt Punkt 5, kranken Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Äußere Krankheit mag schlimm sein, aber die innere Krankheit, die seelische Krankheit ist viel, viel schlimmer. Das, was im Herzen die Menschen verletzt, verletzt sie viel, viel tiefer als alles, was ihnen jetzt gesundheitlich, äußerlich zugefügt werden könnte. Und die seelisch Verletzten, diejenigen, die getroffen sind, diejenigen, die aufgrund dessen eigentlich in ihrer Seele Schaden zu nehmen beginnen, die brauchen Hilfe. Aber vor diesen Abgründen, die dann dort entstehen, haben die meisten Menschen auch Angst. Sie halten sich auf Abstand. Ungeheure Trauer, ungeheure Wut, ungeheure Angst ist etwas, wo man sich nicht so ganz rantraut. Aber diejenigen, die von seiner Liebe getragen sind, die haben überhaupt keine Scheu. Sie haben keine Scheu, denen nahe zu sein. Und Hand auflegen heißt nahe sein. Nahe sein, sie berühren können, sie gefühlsmäßig berühren können, durch die eigene Güte und Empathie tatsächlich eine Heilung anzustoßen, die dann möglich wird. Das geht ja viel tiefer als dasjenige, was man an äußerer Heilung durch irgendwelche medizinischen Maßnahmen erzeugt. Es ist sozusagen die wahre Seelsorge. Ja, und am Schluss spricht Markus davon, dass er dann aufgehoben wird in den Himmel. Und er setzt sich dann zur Rechten Gottes. Wenn wir uns das so äußerlich vorstellen, dann sitzen da zwei Personen nebeneinander. Ne? Geht nicht. Funktioniert nicht. Da sitzen keine zwei Personen. Jede Begegnung Gottes mit seinen Geschöpfen fand immer statt durch eine Begegnungsgestalt. Also eine Gestalt, die dann Gott verkörperte. Jesus ist nach seiner Auferstehung jetzt das endgültige und ewige Gesicht Gottes. Von nun ab wird Gott den Menschen immer, direkt oder indirekt, durch Jesus begegnen. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur eine Person. Es gibt nur eine Gestalt und es gibt nur ein Gegenüber. Und zur Rechten, was heißt das? Ja klar, das ist, diese Begegnungsgestalt ist die wirksame, die handelnde Kraft, die Gott aller Kreatur gegenüber wirksam werden lässt. Ja, und sein Geist? Normalerweise müssen wir deinen Geist ja mit dazu. In der Dreieinigkeit wird das ja genau beschrieben. Und wenn man das rein als jetzt vom Gemälde her nimmt, dann kommen dann solche witzigen Dinge zustande, zwei Männer und Vogel. Natürlich ist das in dieser Form Unsinn. Sein Geist ist seine wirksame Kraft, also eigentlich seine Liebe. Die Liebe, die wir aufnehmen dürfen, von der wir uns durchströmen lassen dürfen, die uns trägt, die uns leiten kann und leiten will. Und dieser Geist, der ist dann ganz besonders wirksam zu den Jüngern gekommen, ab Pfingsten. Aber das ist eine andere Geschichte.